Ja, es könnte einem ja schon so ziemlich Angst und Bang werden, wenn man so die Nachrichten hört und auch die Einschätzungen von denen, die scheinbar daraus kommen, was so in der Welt läuft. Ich habe gerade letzte wieder gehört, dass das, was im Moment in unserer Welt läuft, ja vielleicht auf einen dritten Weltkrieg rauslaufen könnte. Gewisse sagen, dass die Kriege in der Ukraine und in Israel so wie ein Vorgeplänkel könnte sein für flächendeckendere Kriege. Und das ist ja nicht nur das. Wir reden auch immer wieder vom Klima. Jetzt haben wir wieder den wärmsten Februar gehabt. Und es schmelzen unsere Gletscher weg. Und sowieso, Skifahren ist auch nicht mehr so, was es mal war. Und dann haben wir noch das ganze Thema von Dürren. Es gibt Gebiete in dieser Welt, die schreckliche Dürren erleben. Und wenn das nicht schon alles genug wäre, kommt auch noch dazu, dass man so wenn man so die Regierungen von unserer Welt anschaut, hat man so ein das Gefühl, die sind in einem so ein Dauerkrisenmodus. Schaut man zum Beispiel auf Deutschland oder auch Frankreich oder auch die USA, wo das ja so eine U80er-Wahl haben, da fragt man sich doch schon manchmal. Da fragt man sich ja manchmal schon, wo soll denn noch Hoffnung und Zuversicht herkommen? Wo holen wir unsere Hoffnung her? Wo haben wir noch Zuversicht? Und es ist so klassisch, die einen rufen in so einem Moment einfach danach, dass wir Menschen uns doch ein bisschen mehr sollten anstrengen. Nochmal, einmal mehr, die Ärmel auf den Krempel. Langsam haben wir sie schon da oben, oder? Bringen sie gar nicht viel weiter rauf. Wir sollten uns noch ein bisschen mehr anstrengen. Dann haben wir ja noch künstliche Intelligenz zum Glück jetzt. Die könnte uns ja vielleicht helfen in diesen Krisen. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von Leuten, glaube ich, die so ein bisschen den Vogel-Strauß-Effekt machen. Kopf in die Erde und einfach mal schauen, vielleicht geht ja alles vorbei, ohne dass man etwas merkt. Wegschauen, vielleicht keine Nachrichten mehr anschauen, all das an sich vorbeigehen lassen, was schwierig oder herausfordernd ist. Und wir wollen in den nächsten Wochen hier in der Lenzkirche versuchen, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Wir versuchen, neue Zuversicht zu finden. Neue Hoffnung zu suchen. Einen neuen Blick überzukommen für die Zukunft. Und irgendwo zwischen Enttäuschung und Optimismus einen Weg zu finden von der Zuversicht. Mit Zuversicht kann man auch das Wort von der Hoffnung dafür brauchen. Das ist, werden wir in den nächsten Wochen eigentlich aus- oder synonym brauchen, Hoffnung und Zuversicht. Und ein gescheiter Mann hat einmal gesagt über christliche Hoffnung, oder hat geschrieben, Hoffnung ist für Christen kein Wunschdenken oder bloßer blinder Optimismus. Es geht nicht einfach darum zu sagen, ja, es kommt dann irgendwie schon alles dann am Schluss vielleicht wahrscheinlich gut. Und wir müssen einfach ein bisschen positiv denken. Der Mann hat weiter gesagt, N.T. Wright, Hoffnung ist das, was man überkommt, wenn man plötzlich erkennt, dass eine andere Weltanschauung möglich ist. Also wenn man plötzlich eine andere Sicht auf die Welt überkommt und merkt, es ist nicht alles so, wie es vielleicht auf den ersten Moment aussieht. Und wir wollen versuchen, in den nächsten Wochen ein bisschen einen neuen Blick auf unsere Welt überzukommen. Einen neuen Blick überzukommen, was denn wo, dass wir Hoffnung und Zuversicht finden können. Weil, sind wir doch ehrlich, wir Menschen leben alle von Hoffnung und Zuversicht. Egal, ob wir uns Christen nennen, egal, ob wir an einen Gott glauben, egal, was wir im Leben so machen, wir alle brauchen Hoffnung. Wir alle suchen irgendwo Zuversicht. Wir haben alle Überzeugungen davon, wo, dass wir Hoffnung und Zuversicht finden. Und ich meinte, dass eben eines von diesen Themen, wo viele Leute denken, das bringt mehr Hoffnung, das bringt mehr Zuversicht, ist Freiheit. Und Freiheit, wie sie unsere Kultur oder Gesellschaft meistens definiert, geht ein bisschen in Richtung von dem, was der Rolli gesagt hat, über Töffli fahren. Freiheit, so wie es heute definiert wird, bedeutet, dass ich machen kann, was ich will. Freiheit ist doch, dass ich machen kann, was ich will. Und vielleicht gewisse Menschen hoffen darauf, dass sie ein bisschen mehr finanzielle Freiheit haben, dass sie machen können, was sie wollen. Andere setzen vielleicht ihre Zuversicht darauf, dass sie bald nicht mehr müssen im Erwerbsleben tätig sein und nachher können ihre Pension geniessen. Andere hoffen vielleicht darauf, dass sie endlich mit der Ausbildung fertig sind, dass sie nicht mehr immer gefangen sind von dem Lernen und Studieren. Andere hoffen einfach, dass sie endlich mal eine lange Reise machen können. Einfach mal alles hinter sich lassen, den ganzen Alltagstrott und all das Zeug, das man da immer mit sich rumschleppt. Und einfach die grosse Freiheit von der weiten Welt zu geniessen. Das wäre doch Freiheit. Einfach mal davon und go reiten im Wilden Westen oder so. Seltsame ist nur, das ist schon ein bisschen paradox. Wir hier im Westen sind die Generation, die wahrscheinlich so viel Freiheiten hat, wie keine andere Generation jemals gehabt hat in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wir können wählen, was wir wollen. Wir können eben wählen, was wir für eine Ausbildung machen, wer dass wir heiraten, wo dass wir wohnen, was wir für eine Karriere haben, wie dass wir aussehen. Man kann heutzutage sogar das Geschlecht wählen. Also man kann alles wählen, was man gerne möchte. Man kann sogar unsere Regierung wählen. Wir können sogar wählen, was auch immer wir wollen. Und gleich meinte ich, dass wir irgendwie in einer Welt leben, wo sich nicht so viele Menschen frei fühlen. Wo es viel Unfreiheit gibt, viel gebunden sein. Und das ist da, wo wir ein bisschen darüber reden heute Morgen. Was ist da los? Wie können wir wirkliche Freiheit finden, die uns neue Zuversicht gibt? Ich habe mal die zentrale Frage vom heutigen Morgen so formuliert. Die Frage ist nicht so sehr nur, von was wollen wir frei werden, sondern auch für was wollen wir frei werden. Wir reden viel davon, dass wir von Sachen frei werden wollen. Aber vielleicht die noch entscheidendere Frage ist, für was willst denn du diese Freiheit? Für was willst denn du freier werden? Und wir werden das heute so machen, dass wir einerseits werden über Wort von Jesus nachdenken. Er hat einiges zu sagen gehabt zum Thema Freiheit im Johannesevangelium. Aber bevor wir zu dem kommen, habe ich jemanden eingeladen oder angefragt, nämlich Miriam. Und sie wird aus ihrem Leben erzählen, wie sie das mit dieser Freiheit erlebt hat. Und sie dürfen jetzt gerade hier vorkommen, gendern doch einen fröhlichen und einladenden Applaus. Und ich mache hier mal Platz und dann darfst du erzählen.
Ja, guten Morgen miteinander. Ja, ich würde euch gerne etwas erzählen, wie sich das Thema Freiheit im Verlauf der letzten Jahre für mich verändert hat. Was das die Bedeutung? Ich habe mit 16 eine KV-Lehre angefangen und habe mich dort eigentlich das erste Mal im Leben so gefühlt gehabt, dass ich etwas richtig gut kann, nämlich arbeiten. Und es ist mir plötzlich nichts mehr schwer gefallen, wie sonst mir in der Schule schwer gefallen ist. Ich habe in der Arbeit vom ersten Lehrjahr her als zuverlässig gegolten, als speditiv, als intelligent, als fröhlich, als genau, als vorausschauend, alles so positive Sachen. Und es hat mir unheimlich gut getan. So ist es dann auch weitergegangen, als ich das Praktikum im Altersheim gemacht habe und später als Pflegefachfrau in der Ausbildung auch. Und auch an meiner ersten Anstellung in der Gesundheitsorganisation Lungenliga Aargau ist mir die Sache leicht gefallen. Und ich habe viel Anerkennung bekommen. Mit 25 bin ich bereits in der Geschäftsleitung. Ich hatte eigentlich alles, was ich mir wünschen konnte in diesen Jahren. Der Felix und ich hatten viele Freunde, ein tolles, altes, gemietetes Haus. Wir hatten zwei tolle Pflegejungs, wo wir uns regelmässig um sie gekümmert haben. Wir hatten genug Einkommen, dass wir uns ein Bioprodukt leisten konnten und nicht in den Rappen kehren mussten. Und hatte dann noch berufsbegleitendes Masterstudium gemacht. Und wir haben uns entschlossen, dass wir 1,5 Jahre auf eine grosse Reise gehen. Körperlich bin ich schon als Kleinkind, hatte ich immer wieder ein bisschen Probleme mit meinen Muskeln, mit meiner Körperstabilität. Und da hat eigentlich mein Leben lang immer so ein bisschen zu Rücken- und Hüftproblemen geführt, wo ich so gut wie möglich versucht habe zu managen. Habe mich aber nicht probiert, davon beeinflussen zu lassen. Ein halbes Jahr, nachdem wir wieder zurückgekommen sind von dieser langen Reise, hatte ich einen totalen körperlichen Zusammenbruch. Meine Muskeln sind immer schwächer geworden, ich hatte eine Vielzahl von anderen Symptomen. Und ich habe auch, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist und man auch nichts herausgefunden hat, habe ich mega Angstzustände bekommen. Und weil man eben zu keinem Resultat kam, hat man schlussendlich gesagt, ja, das muss psychisch sein und wahrscheinlich eine Erschöpfungsdepression, ein Burnout. Gut, ich bin komplett am Boden zerstört gewesen. Also ich habe mich innerlich so fest verloren gefühlt, ich war so verzweifelt gewesen. Und das Schlimmste war, wer bin ich jetzt noch? Also alles, worüber ich mich identifiziert habe, ist wie weggefallen. Also ich habe das Arbeiten nicht mehr gehabt, ich habe nicht mehr mit anderen Leuten etwas zusammen erschaffen, erreichen. Ich habe null Input von außen vertragen, durch das habe ich auch mich mit meinen Freunden nicht getroffen gehabt. Und ich bin sozusagen, habe mich gefühlt wie ein Niemand. Meine Beziehung zu Gott hat bei diesem Zusammenbruch aber ganz neu angefangen. Es hat sich so langsam angefangen zu wandeln von der Einstellung von Gott wollen intellektuell erklären zu einem Gott, der es ganz persönlich mit mir meint und vor allem auch mich sieht. Es war eine wunderbare, harte Reise, die dort seinen Anfang genommen hat. Und da man gemeint hat, dass die körperlichen Symptome psychisch bedingt sind, habe ich angefangen mit schonungsloser Ehrlichkeit in mir innen zu graben. Und etwas von den ersten Sachen, die ich festgestellt habe, ist, dass meine Identität eigentlich an einem falschen Ort ist. Ich mich selber ganz an einem falschen Ort aufgehängt habe. Die Arbeit, Leistung, viel positives Feedback bekommen. Und ich habe gemerkt, dass jetzt, wo das weggefallen ist, ich mich eigentlich gar nicht lieben kann. Dass ich mich überhaupt nicht gern habe. So. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich eigentlich mega stolze Kai bin. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, habe ich immer über mich so gedacht, ich bin stark, ich schaffe alles, wenn ich mich nur genug anstrenge. Ich habe das allein, ich brauche kein Mitgefühl. Und ich habe ganz viele Muster aufgedeckt, die im tiefsten Inneren sehr angstprägt sind und sehr von Menschenfurcht geprägt sind. Es waren nicht so offensichtliche Muster. Man hat mich nicht unbedingt als jetzt in erster Linie als stolz oder als ängstlicher Mensch wahrgenommen. Überhaupt nicht. Aber in mir innen sind so viele Muster, die aus Angst entspringen, aus falscher Identität und auch aus Angst vor Kontrollverlust. Und unter körperlichen Schmerzen habe ich in den vergangenen 10 Jahren jetzt immer wieder arbeiten können. Und die Freizeit habe ich aber immer gebraucht, um mich erholen körperlich und mich, das habe ich einfach so gemacht, um mich nach Jesus auszustrecken. Und ich habe so Gott, Jesus und schlussendlich dann auch den Heiligen Geist immer besser lernen kennen und auch zu lieben. Und trotzdem, kann man sagen, ist es dann vor 3 Jahren so schlimm geworden, dass ich 1,5 Jahre lang nicht mehr laufen konnte, also noch knapp 30 Meter an einem guten Tag und eigentlich so schon auf den Rollstuhl angewiesen war. Wir haben dann angefangen mit umfangreichen Abklärungen, die dann ergeben haben, dass ich eine seltene, genetisch bedingte Bindegewebserkrankung habe. Und die Prognose vom Inselspital war sehr schlecht gewesen. Es wäre jetzt eine separate Geschichte zu erzählen, wie der Heilige Geist in Felix und mir immer mehr Hinweise gegeben hat, um uns oder mir helfen, dass ich jetzt hier stehen und laufen wieder und eigentlich kann sagen, ich habe ein gutes Leben. Aber ja, da würde jetzt zu lang gehen. Was für mich aber das grösste Wunder ist von all diesen Sachen, die ich erlebt habe, ist, dass die letzten 10 Jahre mich in eine innere Freiheit gebracht haben, die nicht annähernd vergleichbar ist mit der Freiheit, die ich vorher hatte, die ich erzählt habe, wo ich eigentlich ja, das Gefühl hatte, ich habe alles. Und ich habe zurzeit keine feste Anstellung, das heisst auch kein in dem Sinn wirkliches Einkommen. Ich bin eingeschränkt, was körperlich machbar ist. Und gesellschaftlich habe ich durch das auch nicht so viel zu bieten. Und trotzdem, ich fühle mich so frei. Und ich habe vor den meisten Sachen keine Angst mehr. So Menschenfurcht, was denken die anderen, bin ich genug gut, mache ich das genug gut? Weil einfach, ich weiss so fest unterdessen, dass Jesus sagt, dass ich durch Jesus genug bin und dass ich geliebt bin. Und ich will auch ganz fest mich immer wieder auf das ausrichten, dass meine Identität nur abhängig ist von dem, was Jesus über mich, was Gott über mich sagt, nämlich das, wo er Jesus an der Taufe gesagt hat, dies ist meine geliebte Tochter, an der ich meine Freude habe. Und wenn ich zwischendurch von dem Wissen manchmal abschweife, dann merke ich es zum Glück, wahrscheinlich durch den Heiligen Geist, immer schneller unteressen und kann dann wieder in die andere Richtung ausweichen. Und durch diese Zeit ist mir eigentlich, kann man sagen, sehr viel genommen worden. Aber der Feind hat nicht mit Gott, mit einem liebenden Vater gerechnet, der sagt, wo in der Bibel steht, dass wenn die, die ihn von Herzen lieben, dass er eine Wüste in eine Oase umwandeln kann, in ein blühendes Feld. Und er hat mich gelehrt, durch die Bibel lesen, durch das Lehren auf seine Stimme zu hören, auch durch ganz ehrlich zu mir selber sein, in diese Worte zu kommen, nämlich wie er ist, was er für unser Leben möchte und was er auch für uns tun will. Er hat mich gelehrt, Stolz und Sünde zu sehen und auch zu benennen, zu bekennen. Und er hat mich auch gelehrt, zu sehen, wer er ist und wer ich bin. Auch was Demut ist. Und er hat mich so reich beschenkt mit einem einfach vertrauensvollen und einem dankbaren Herz, das ich nicht hätte können machen aus mir aus. Und ich kann heute sagen, dass ich Gott eigentlich nur vom Hören sagen als liebender Vater kennt habe. Und heute weiss ich es das Tiefste in meinem Herzen. Und ich würde fast sagen, in jeder Faser von meinem Körper weiss ich, dass er mich durch und durch liebt und dass ich einfach wahrhaftig genüge. Und das ist für mich wahre Freiheit. Unteressen. Ja.
Danke viel mal, Miriam, fürs Erzählen. Und vielleicht gibt es ja Gelegenheit, mal, dass du noch ein bisschen weiter erzählst von deiner Geschichte. Da gibt es noch viel, wo man könnte nachfragen könnte, wie das passiert ist, wie du den Weg gegangen bist. Das ist so die eine Seite. Wie können wir das persönlich erleben, die Freiheit, die Jesus uns reinführen will? Und jetzt in der nächsten Zeit, ein paar Minuten, möchte ich noch über das reden, was Jesus gesagt hat über das Thema Freiheit. Und bevor wir in das hineingehen, was Jesus über Freiheit gesagt hat, schnell eine Vorbemerkung. Jesus war ja Jude vom Volk von Israel und das Volk hat in seiner ganzen Geschichte ganz intensive, sage ich mal, Beziehung gehabt zu dem Thema Freiheit und auch zum Gegenteil von Freiheit, nämlich Gefangenschaft. Wer durch das Alte Testament durchliest, das ist eigentlich ein Geschichte von Gefangenschaft und wieder Freiheit nach der anderen beim Volk Israel. Angefangen hat es in Ägypten, vielleicht kennen Sie die Geschichte, dort war das Volk Israel gefangen, Sklaven gewesen, über Jahrzehnte hinweg und dann hat es einen grossen Exodus gegeben, also die grosse Befreiung unter dem Mann, der Mose geheissen hat. Und dann hat man gehofft, jetzt kommt man ins verheißene Land und dann wird alles gut. Und das hat ein paar Generationen so ausgesehen. Und nachher ist das Exil kam. Das ganze Volk ist deportiert worden ins Exil nach Babylon und wieder ist vorbei mit der Freiheit. Wieder ist Gefangenschaft gewesen. Und wieder ist ein Teil zurückgekommen auf Israel. Und in der Zeit, wo Jesus von Nazareth gelebt hat, ist es wieder so gewesen, dass nicht wirklich das Volk frei war, sondern das sind die Römer gewesen, als Besatzungsmacht. Und jetzt, wenn Jesus im Johannesevangelium über Freiheit redet, dann ist das nicht nur so die persönliche Freiheit, wo wir immer wieder darüber nachdenken, wie kann ich mich freier fühlen, sondern es ist wirklich um eine Freiheit von einem Volk gegangen, um äußerliche Freiheit und nicht nur jetzt einmal um persönliche Freiheit. Einfach da als Hintergedanke, wenn wir jetzt lesen, was Jesus zu dem Thema gesagt hat. Und ich lade euch aufzustehen, wenn ich euch ein paar Vers vorlese aus Johannes 8, dass wir einfach einen Moment aufstehen, tief Luft holen und die Worte von Jesus auf uns wirken lassen. Das sind nicht einfach nur Worte aus einem Buch, sondern das sind lebendige Worte. Und lasst uns doch einfach die aufnehmen in unser Herz. Das ist Johannes 8, ich kann mitlesen, wenn ihr wollt, ab Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Jesus redet in einem kurzen Abschnitt von zwei wichtigen Sachen, wenn es um das Thema Freiheit geht, nämlich er redet von Sklaven und von Sünde. Wie schon gesagt, das Volk oder die Leute, die ihm damals zugelassen haben, das sind alles Israeliten gewesen. Und sie sagen in diesem Abschnitt, wir sind nie Sklaven gewesen von jemandem. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, das ist lächerlich. Ich habe gerade vorher gesagt, die ganze Geschichte vom Volk Israel im Alten Testament ist eine Abfolge von Sklaverei und Freiheit, von Gefangenschaft und Freiheit. Aber interessant ist, dass Jesus da gar nicht widerspricht. Er sagt nicht, euch kommt ja gar nicht raus, leset doch mal eure eigene Geschichte ein bisschen besser. Sondern Jesus macht das, was er eigentlich immer macht in so Fällen. Er geht eine Ebene tiefer. Und er redet im nächsten Moment nicht nur von äußerlicher Gefangenschaft, von äußerlicher Freiheit, sondern er redet von dem, was in uns innen drin ist. Das innere Leben. Er redet vom Herz. Und er sagt zu den Leuten, die ihm zulassen, schaut, es geht nicht so sehr nur um äußerliche Freiheit, sondern er sagt, gefangen seid ihr, weil ihr innerlich gefangen seid. Weil ihr innerlich gefangen seid von euren eigenen Taten, von euren Haltungen, von euren Gedanken. Er sagt ihnen, ihr seid Sklaven aufgrund nicht so sehr von den Umständen, sondern von dem, was ihr daraus macht, von eurem Handeln. Sie sind gefangen von ihren eigenen Sünden, Sklaven von den Sünden. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, was meint Jesus mit Sünde? Weil auch das ist ein Wort, das wir heutzutage kaum mehr brauchen. Höchstens noch, wenn wir von der Schocke reden, wo man nicht immer so viel essen sollte und von den feinen Torten und was hier alles noch Feines gibt. Jesus redet nicht so sehr bei Sünde von diesen individuellen Taten. Es geht auch nicht primär nur um moralisches Fehlverhalten, wie Lügen oder Stellen oder Ehebruch oder sonst, was einem gerade so in den Sinn kommt beim Thema Sünde. Im ganzen Johannesevangelium, wenn man das genauer durchliest, sieht man, dass wenn Jesus von Sünde redet, redet er von dieser Macht, die hinter der Sünde ist. Und immer dann, wenn wir in unserem Leben sündigen, wenn wir Sachen machen, die nicht dem entsprechen, wie Gott sich gedacht hat, dann geben wir in unserem Leben geben wir dieser bösen Macht Raum. Dann kommt die böse Macht in unser Leben hinein. Und je mehr wir dieser bösen Macht Raum geben, umso mehr hat die Macht über uns sagen und nicht mehr über die Macht. Und Konsequenzen daraus sind Abhängigkeiten. Konsequenzen daraus sind, dass wir Sachen tun, die wir nicht mehr im Griff haben. Man sagt dem auch Sucht, man sagt dem Abhängigkeit. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Beispiele. Menschen können abhängig sein von irgendwelchen Substanzen, von Alkohol, von Medikamenten. Man kann auch abhängig sein von Sex, man kann abhängig sein von Geld, aber man kann auch von Sachen abhängig sein, die nicht gerade so sichtbar sind. Zum Beispiel von ewiger Unterhaltung, ewiger Ablenkung. Vielleicht eines der grossen Themen von unserer Generation ist, dass wir abhängig sind von unserem Smartphone. Wir können nicht ohne. Das ist, wenn wir Sachen in unserem Leben so viel Raum geben, dass wir sie nicht mehr im Griff haben, sondern die Sachen haben uns im Griff. Über das redet Jesus dann da. Das ist, wenn Sünde so viel Macht überkommt, dass wir es nicht mehr im Griff haben. Ein paar Kapitel vor diesen Worten aus Johannes 8 hat Jesus eine Begegnung mit einer Frau an einem Brunnen. Und diese Frau ist ein Beispiel dafür, eine Geschichte, eine tragische Geschichte von einer Person, die ihre Freiheiten ausgelebt hat, bis zu dem Punkt an, wo sie nicht mehr frei war, sondern gefangen genug war. Und wir schauen uns kurz einen Videoausschnitt an von dieser Begegnung von Jesus mit dieser Frau am Brunnen. Das ist aus der Chosen, ein paar Minuten, um in die Geschichte einzutauchen.
Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Hm. Das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst oder was du getan hast. Jeder, der von diesem...
Die Frau, kurz die Geschichte nochmal. Verschiedenste Liebhaber gehabt, sie hat sich die Freiheit genommen, verschiedene Liebhaber zu haben. Aber die scheinbare Freiheit ist mit der Zeit zu einem Gefängnis geworden. Weil die Taten sie beherrscht haben und nicht mehr sie ihre Taten. Es ist zu einem Muster geworden in ihrem Leben und am Schluss auch zu einem Gefängnis. Weil sie immer wieder hat müssen mit diesen Trennungen leben. Sie hat immer wieder den Schmerz gehabt vom Alleinsein. Und irgendwann ist sie von der ganzen vom ganzen Dorf ignoriert worden, abgelehnt worden, sodass sie allein hat müssen Wasser holen musste. Niemand mehr hat etwas mit ihr Welle zu tun haben. Also, die Freiheit, die sie sich genommen hat, ist am Schluss zum Gefängnis geworden, wo sie ganz allein drin war. Und schaut, die Worte von Jesus, wo er über die Freiheit redet und was er da zu dieser Frau sagt, die sind bis heute wahr. Und ich tue euch das mal veranschaulichen mit einem Handschellenknopf. Ich weiß nicht, wer war in der Jüngste? Wer kann noch einen Handschellenknopf? Kann das nicht jemand? Wisst ihr, wie der geht? So, hä? Da geht da die Hand rein. Jetzt bräuchte ich schnell die Hilfe von dir, Remo. Jetzt muss man da schnell anziehen. So ist gut. Genau. Hä? Genau. Was Jesus eigentlich sagt, ist, wenn Sünde unser Leben beherrscht, dann sind wir eingeschränkt. Und dann ist das nicht so sehr ein Problem von unserem Umfeld, sondern dann sind wir eingeschränkt. Wir haben die Freiheit nicht mehr. Die Sünde ist das, was uns davon abhält, dass wir etwas Schlaues machen können mit unseren Händen. Wir sind gefangen, so wie so einen Handschellenknopf drin. Und ich möchte dir einfach die Frage heute mal stellen. Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich gebunden fühlst, wo du nicht frei bist. Sachen, die dich vielleicht beherrschen, die dich einnehmen. Und wie gesagt, das können ganz unterschiedliche Sachen sein, das können konkrete Sachen sein, Substanzen sein, wo du vielleicht nicht wirklich frei kommst davon. Aber das können auch innere Haltungen und Gedanken sein, das können Ängste sein, das kann Stolz sein, das kann auch Perfektionismus sein. Ich muss es immer alles richtig machen, dass ich noch ja niemand mir etwas zu sagen hat. Es kann Angst sein vor Menschen, es können Sorgen sein. Und überleg dir einmal, was dich vielleicht hindert im Leben. Und das hat gar nicht so viel mit deinen Umständen zu tun, nochmal. Sondern es hat ganz viel damit zu tun, was du aus deinem Leben machst, was dich hindert und bindet. Und was Jesus uns anbietet, ist, dass er, zum Glück hat jetzt der Remo da keinen Knopf drin gemacht, dass er uns frei macht von denen, von dem Handschellenknopf, von dem, was uns bindet. Und da werden wir noch kurz reinschauen. Weil Jesus tut uns nicht nur von Sachen befreien, sondern er tut uns auch für Sachen befreien. Er tut uns nicht nur vom Alten befreien, sondern er tut uns für das Neue befreien. Er tut uns für eine neue Art von Menschsein befreien. Und es ist so ein bisschen wie wenn man eben so einen Handschellenknopf hätte. Wenn man dann den mal los ist, dann hat man endlich die Hände wieder frei. Um etwas zu arbeiten, um etwas zu kreieren, um etwas zu tun. Und um das geht es. Jesus tut uns nicht nur befreien von Sachen, sondern auch für etwas. Und Jesus ermöglicht der Frau am Brunnen und das ermöglicht er auch uns einen Neustart. In dem Gespräch ist es so schön, und wenn ihr mal Zeit habt, leset doch das ganze Johannes 4, ganze Kapitel nachher. Jesus tut die Frau nicht einfach beschämen. Er will sie nicht beschämen, mit dem er über die Liebhaber und Männer redet in ihrem Leben. Sondern was er ihr aufzeigen will, ist, dass er sagt, schau, du hast da eine Sehnsucht in deinem Leben. Etwas ganz tief in dir, wo du dich danach sehnst, ein Durst. Und du hast versucht, in deinem Leben das zu füllen mit verschiedenen, unterschiedlichen Liebhabern. Von einem Mann zum Nächsten. Aber er sagt, schau, das hat dein Leben nicht wirklich gefüllt. Der Durst in dir, die Sehnsucht nach echtem Leben, hat das nicht gefüllt. Das ist das, was Jesus da sagt. Und er gibt sich dann zu erkennen als Messias und sagt, ich bin der Retter, den ihr darauf gewartet habt. Und er ermöglicht der Frau, weil sie an ihn glaubt, ermöglicht er ihr einen Neustart. Und wo weiss ich das? Oder wo können wir das wissen? Wir lesen weiter in dieser Geschichte, gegen Ende dieser Geschichte, Johannes 4, Vers 28 bis 30. Heißt, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Wisst ihr, wieso ich weiß, dass es ein Neustart ist für die Frau? Weil sie geht zu den Leuten zurück, wo sie nichts mit ihnen wollte zu tun haben. Sie hat ja Angst gehabt davor, was die Leute über sie sagen. Sie war nicht frei gewesen, mit den anderen Frauen Wasser zu holen. Sie war nicht frei gewesen, sich frei zu bewegen in diesem Dorf. Darum war sie immer allein unterwegs gewesen. Und jetzt geht sie einfach zu den Leuten zurück, wo sie vorne Angst hat. Und sagt ihnen, hey, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Das ist Freiheit. Sie hat eine neue Freiheit gefunden, den Leuten zu sagen, was sie mit Jesus erlebt hat. Sie hat nicht mehr Angst gehabt davor, was die Leute über sie denken. Sie hat nicht mehr Angst gehabt, dass die Leute sie ablehnen. Sie hat nicht mehr Angst gehabt, dass die Leute nichts mit ihr zu tun haben wollen, sondern sie hat die Freiheit von Jesus bekommen, einfach zurückzugehen und jetzt eine neue Person zu sein. Und interessant ist, die Umstände haben sich ja nicht geändert. Die Leute sind ja wahrscheinlich nicht plötzlich jetzt alle nett und freundlich gewesen. Aber die Frau hat sich verändert. Ihr Innere hat sich verändert. Sie hat eine Freiheit bekommen von Jesus in dieser Begegnung, die möglich gemacht hat, dass sie jetzt ganz frei hat können zu diesen Leuten hingehen. Das ist das, was Jesus uns ermöglichen will, einen Neustart. Und das Zweite, was er uns auch ermöglichen will, er bietet uns in dieser Freiheit eine Beziehung zu ihm an. Nochmal den Vers 36 aus Johannes 8, das ist vielleicht so der Kernvers vom heutigen Morgen. Jesus sagt, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist irgendwie, ich habe da den falschen Vers rein. Jesus, würde ich sagen, ist der freiste Mensch gewesen, der je gelebt hat. Jesus hat so gelebt, dass niemand ihn können aufhalten. Und wenn wir in die Nähe von Jesus kommen, wenn wir seine Nähe suchen, dann wird seine Freiheit uns immer mehr anstecken. Dann wird er uns immer mehr frei machen. Je mehr wir unser ganzes Leben auf Jesus ausrichten, umso mehr wird er uns frei machen. Aber versteht ihr, ein Leben mit Jesus bedeutet nicht nur, dass ich mit dem Kopf nicke und sage, ja, ich glaube auch an Jesus und ich glaube schon auch, dass er von den Toten auferstanden ist. Ein Leben mit Jesus bedeutet, dass wir unseren Lebensstil mehr und mehr dem von Jesus angleichen. Mehr und mehr fragen Jesus, was willst du, dass ich im Leben mache? Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Ich weiss, wir sind keine alleinstehende, wandernde Rabbis aus dem ersten Jahrhundert. Aber die Frage können wir uns trotzdem stellen. Was würde Jesus tun, wenn er an meiner Stelle wäre? Und versteht ihr, Freiheit, der Weg in die Freiheit, ist ein Weg, der ja zuerst ziemlich steinig anfängt. Wenn jemand sich zum Beispiel die Freiheit wünscht, auf einem Instrument können improvisieren, so gut spielen wie unsere Instrumentalisten da vorne. Da kannst du nicht einfach für einen Sturm mal anfangen zu spielen und die grosse Freiheit ausleben. Da hast du zuerst die Einschränkung, dass du ganz, ganz viel üben musst. Dass du musst die, was auch immer, Griff und Tonleiter und hinter sie und für sie, die ganze Theorie dahinter, mehr oder weniger verstehen. Vielleicht bist du auch ein totales Naturtalent und es ist dir alles geschenkt. Nur, du musst trotzdem üben, bis du die Freiheit hast, können auf einem Instrument zu improvisieren. Und verstehen wir, der Weg mit Jesus, glaube ich, gleicht wahrscheinlich ein bisschen mehr dem, dass wir ein Instrument einüben, als dass es einfach ein magischer Trick ist, dass Jesus uns von einem Moment auf den anderen von allem befreit, was uns einengt. Der Punkt ist, wenn wir die Freiheit, die wir haben, nutzen, um immer mehr den Weg von Jesus zu gehen, dann werden wir immer mehr Freiheit erleben. Dann wird uns diese Beziehung frei machen. Dann werden wir frei werden von Angst. Dann werden wir frei werden von Sorgen. Dann werden wir Stück für Stück frei werden von irgendwelchen Substanzen, von irgendwelchen Ablenkungen, die unser Leben prägen. Und je mehr wir den Weg mit Jesus gehen, je mehr wir die Nähe zu Jesus in unserem Leben haben, umso mehr werden wir zu echten, freien Menschen werden, wie sich das Gott ursprünglich gedacht hat. Das ist das Angebot von Jesus. Er will uns einen Neustart schenken und in der Beziehung zu ihm mehr und mehr Freiheit. Ich will zum Schluss kommen und vielleicht noch die Frage aufwerfen, die sich vielleicht der ein oder andere vielleicht schon mal gestellt hat. Wer garantiert uns eigentlich, dass Jesus recht hat mit dieser Freiheit? Ich meine, da kann ja jeder kommen und sagen, du also musst einfach ein bisschen nach meinem Lebensrhythmus leben und dann bist du frei. Wer garantiert uns das bei Jesus? In 4 Wochen ist schon Ostern, wenn du das noch nicht gewusst hast. In 4 Wochen ist Ostern. Und der Weg von Jesus ans Kreuz und in die Auferstehung werden wir in den nächsten Wochen auch da mitverfolgen, mit Jesus. Und versteht ihr, der Weg ans Kreuz hat für Jesus eigentlich ausgesehen wie eine Niederlage. Es hat einmal mehr so ausgesehen, wie wenn wieder das Böse und wieder der Tod würde siegen, so wie es in dieser Welt immer dann auch ausgesehen, dass das Böse das letzte Wort hat. Aber was die Leute nicht verstanden haben, ist, dass Jesus am Kreuz das Böse besiegt hat, bekämpft hat, überwunden hat. Und darum ist Jesus von den Toten auferstanden. Weil er das Böse überwunden hat, weil er stärker ist als der Tod. Und das Ereignis, auf dem basiert unsere Hoffnung. Auf dem basiert echte, lebendige Hoffnung. Und das ist das Ereignis, das uns überhaupt erst ermöglicht, dass wir eine andere Sicht auf die Welt bekommen, wie ich es am Anfang gesagt habe. Es ist nicht einfach so, dass wir, wenn du dich Christ nennst, einfach irgendwie ein bisschen positiver denkst oder eben ein bisschen mehr Optimismus im Leben hast. Sondern wenn du dich Christ nennst, dann basierst du dein Leben und deine Hoffnung auf der Auferstehung von Jesus. Dass dort etwas völlig Neues in Gang gesetzt worden ist. Und dass wir dort echte Freiheit und echte Hoffnung finden können in dem Jesus. Und ich möchte dir einfach noch drei konkrete Sachen mitgeben, die du machen kannst, wenn du willst, in der nächsten Zeit. Du musst auch nicht, aber vielleicht spricht dich das an. Das Erste, und das kannst du vielleicht heute gerade machen, nachher noch, wenn wir Zeit haben vom Lobpreis. Tu Jesus bitte um Freiheit. Vielleicht um neue Freiheit in deinem Leben. Ein erster Schritt ist immer zu anerkennen, was bindet uns denn im Leben. Ganz tief in unser Leben hineinschauen, vielleicht wie es Miriam gemacht hat. und zu sehen, was ist denn da, wo mich einengt und bindet, wo eben so ist wie so einen Knopf, wo mir die Hände zusammenbindet und ich nicht mehr frei bin, das zu machen, was ich vielleicht gerne machen würde. Und dann bitte Jesus einfach um Freiheit. Und es hat auch Leute hinten nachher, die gerne für dich beten, die haben so ein Badge an, du darfst auch gerne zu denen gehen, die beten auch gerne mit dir und für dich um Freiheit. Das Zweite, was du machen kannst in der nächsten Zeit, ist, du doch verzichten für die Freiheit. Und das ist ja an sich ein völliges Paradox in unserer Zeit. Wir wollen doch nicht verzichten, um frei zu sein. Aber genau um das geht es zum Beispiel beim Fasten. Wir sind jetzt in der Fastenzeit, auf Ostern hin. Und wenn wir bewusst auf Sachen verzichten, hilft uns das, in eine Freiheit hineinzukommen. Fasten bedeutet, man tut aktiv auf Essen verzichten, vielleicht eins essen, vielleicht zwei essen. Da gibt es aber auch noch Abstinenz, das hat nichts mit Sex zu tun, oder nicht nur. Das kann irgendeine Substanz sein in deinem Leben, irgendetwas, wo du merkst, das hat eigentlich mein Leben ein bisschen im Griff. Dann kann es eine Idee sein, in den nächsten Tagen und Wochen mal einfach auf das zu verzichten. Wieder, das können irgendwelche Genussmittel sein, das kann aber auch Netflix sein, das kann dein Handy sein vielleicht. Überleg doch, ob es etwas gibt in deinem Leben, das dir helfen würde in deiner Freiheit, wenn du darauf verzichten würdest. Und das Letzte noch, ich lade dich ein, dass du vielleicht in der nächsten Zeit das Johannesevangelium liest im Neuen Testament. Wir werden in den nächsten Wochen durch die Geschichten von Jesus im Johannesevangelium ein paar rauspicken. Jesus sagt ganz viel auch über das Thema Freiheit. Und im Johannesevangelium gibt es einige von den eindrücklichsten Geschichten und Aussagen von Jesus. Auch das könnte ein Gewinn sein auf deinem Weg in die Freiheit. Und ich werde jetzt einfach noch bitten und beten. Und nachher werden wir einen Moment haben, wo ein paar Fragen eingeblendet werden und ein bisschen instrumental von der Band. Und du kannst einfach das, was du gehört hast jetzt, ganz viel ein bisschen auf dich wirken lassen. Auch überlegen, was redet Gott in dein Leben hinein. Und vielleicht ein paar Fragen zur Vertiefung. Und ich werde noch beten. Jesus, wir danken dir so viel mal, dass du uns Freiheit versprichst. Und Heiliger Geist, du weißt bei jedem von uns, du siehst das Leben von jedem von uns hinein. Aber das soll uns nicht beängstigen, sondern es soll uns ermutigen. Vielleicht auch Sachen ans Licht zu bringen, wo wir merken, das engt uns ein, das bindet uns. Und du willst uns frei machen. Und ich bitte dich, dass du die Freiheit in unser Leben schenkst. Gerade heute ganz konkret. Und ich bitte dich auch, dass wir nicht einfach nur eine Freiheit suchen von Sachen, sondern eine Freiheit für ein neues Leben mit dir. Ein Neustart mit dir. Für eine noch engere Beziehung zu dir. Für ein Leben, wie du dir es vorgestellt hast. Wir laden dich jetzt einfach ein, Heiliger Geist, dass du noch redest in diesen nächsten Momenten. Und dass du uns aufzeigst, was das für unser Leben zu bedeuten hat. Amen.